Willkommen zum Movecast, dem Podcast, der Glauben und Leben bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Gleich zu Beginn möchte ich euch zu einer Seminarwoche einladen. Ich spreche eine Woche lang über Glaube im Wandel, über die Mischung aus progressivem Glauben und geisterfüllten Leben, wie man nach einer Dekonstruktion in eine Rekonstruktion zurückfinden kann, sodass die Gottesbeziehung neu an Leidenschaft und Kraft gewinnt. Das Ganze findet statt vom Samstag, dem 13. bis Samstag, den 20. April 2024, und zwar im wunderschönen Ascona in der Schweiz, in Casa Moscia, direkt am Lago Maggiore, mit Aussicht auf den See. Und dort wird es jeden Tag zwei Vorträge von mir geben. Es wird auch genügend Zeit zum Ausruhen, zum Urlaub machen sein, zum Freizeit haben. Also man kann eine Woche Ferien machen am Lago Maggiore und gleichzeitig zweimal am Tag einen geistlichen Input bekommen. Wer mehr dazu wissen möchte, findet das auf der Webseite vbg.net. Unter Anlässe und Auszeiten findet man diesen Kurs und kann sich noch anmelden. Und heute geht es in meinem Podcast um König David, um David aus dem Alten Testament. Seine Geschichte wird in den Samuelbüchern erzählt und David genießt einen sehr positiven Ruf bei Christen, bei Juden. Er spielt eine wichtige Rolle im Alten Testament. Er ist Teil von Jesus' Stammbaum. Er ist sozusagen ein Vorfahre von Jesus. Er ist ein messianischer Vorbote und ganz viel Gutes gibt's über ihn zu berichten. Er war ein Mann nach Gottes Herzen, er war ein großer Musiker, ein leidenschaftlicher Anbeter und Beter. Er ist derjenige, der vor der Bundeslade tanzt. Er hat über 70 der 150 Psalmen gedichtet. Er ist derjenige, der Goliath besiegt hat. Er hat Jerusalem als Hauptstadt Israels gegründet. Er hat den Tempelplatz gefunden. Er hat die Bundeslade zurück nach Israel geholt. Und er ist Vorbild für viele, er wird in vielen Predigten behandelt, in manchem christlichen Lied taucht er auf und auch die Bibel selbst hat ganz viel Positives über ihn zu berichten. So heißt es in 1. Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Als es um die Auswahl Davids unter seinen Brüdern geht, heißt es, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, also einen der Brüder Davids. Denn Gott urteilt nicht wie Menschen, der Mensch sieht nur das Äußere, Jahwe aber sieht das Herz. Und offensichtlich ist da das Herz Davids etwas ganz Positives. Dann heißt es in 1. Samuel 16, Vers 13, Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Also der Geist Gottes ist bleibend auf diesem David. Und in 1. Könige steht zusammenfassend über David in Kapitel 15, Vers 5, denn David hatte Zeit seines Lebens getan, was Jahwe gefiel, und ihm in allen Dingen gehorcht, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Also offensichtlich hat David alles getan, was Jahwe wollte, außer einer Ausnahme. Und im Psalm 89 heißt es, einen Helden habe ich zum Helfer gemacht, ihn aus dem Volk erwählt und erhöht. Ich habe David gefunden, meinen Vertrauten, und ihn mit heiligem Öl zum König gesalbt. Und auch Paulus bestätigt im Neuen Testament nochmal diese positive Seite Davids, indem es in Apostelgeschichte 13 heißt, Gott erweckte ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Also, da wird an vielen Stellen schon ein sehr positives Bild von David gemalt und ich möchte heute aber mal ganz bewusst auf die dunklen, auf die finsteren Seiten Davids angehen, denn so gut und so toll und so glorreich war dieser Mann doch nicht. Und manche Stelle wird immer wieder zitiert oder gelesen, über die wird gepredigt, aber es gibt ganz viele Stellen, die habt ihr vielleicht noch nie gelesen, noch nie gehört, und die malen eben auch ein Bild von David, ein verstörendes Bild. Und insofern werde ich heute da ein bisschen mehr drauf eingehen und dann überlegen, tja, was heißt das jetzt? Was machen wir jetzt mit dem David und wie deuten wir diese Stellen? Wenn man die Davids-Geschichte liest in Samuel, dann wird relativ schnell deutlich, dass David außerordentlich gewalttätig war, ja regelrecht blutrünstig. Die Menschen haben David entgegengesungen, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Also in der Wahrnehmung von David als Kriegsheld hat er 10-mal mehr Feinde getötet, 10-mal mehr Blut vergossen, als Saul das getan hat. Also er war ein deutlich gewalttätiger aber auch erfolgreicherer Soldat als Saul das war. Irgendwann überlegt sich Saul, David zu seinem Schwiegersohn zu machen und ihm eine seiner Töchter zu geben. Und als Brautpreis verlangt er dafür 100 Vorhäute von Philistern, also den Feinden Israels. Und da lässt sich David nicht zweimal bitten. Er fällt ein ins Gebiet der Philister und dann tötet er nicht nur 100 Philister, sondern er verdoppelt das gleich einmal. Er tötet 200 Philister und bringt Saul 200 Vorhäute dieser getöteten Männer. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, wie grausam und wie abscheulich das ist. Stellt euch vor, der IS oder die Hamas würde in eine Stadt, in ein Kibbutz oder irgendwo einfallen und 200 Männer massakrieren, sie ausziehen und sie dann verstümmeln, indem man ihnen die Vorhäute ihrer Geschlechtszeile abschneidet. Das würde doch durch die Presse gehen. Das wäre an Barbarei nicht zu überbieten, dieser abscheuliche Akt der Gewalttätigkeit. Es gäbe einen Aufschrei in der Welt über so eine Handlung. Aber genau das hat David getan und er hat es freiwillig getan und er hat es freiwillig auch noch verdoppelt. Er hätte sagen können, das ist so grausam, also mit 100 bin ich echt bedient. Aber nein, er macht gerade 200 Mann draus. Irgendwann musste David vor Saul fliehen, weil dieser neidisch auf ihn war. Und dann zieht sich Saul zurück und ist in einer Gegend, wo ein Bauer lebte, der viele Schafe hatte. Und David lagerte da in der Nähe und eine Nebenwirkung war, dass niemand sich mehr traute, diesen Bauern irgendwie ein Schaf oder ein Stück Vieh zu stehlen. David merkt das, geht zu den Bauern und sagt, übrigens, wegen mir sind deine Schafe beschützt, jetzt möchte ich von dir aber auch Nahrung oder versorgt werden. Und dann weigert sich dieser Bauer, Nabal hieß der, und sagt, ich habe dich da nicht drum gebeten, ich sehe jetzt nicht ein, mich von dir erpressen zu lassen, und verweigert das. Daraufhin wird David ungeheuer wütend und zornig und dann heißt es in 1. Samuel 25, für nichts und wieder nichts habe ich in der Wüste alles beschützt, was dem gehört. Nicht das Geringste von seinem Besitz ist weggekommen und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. So möge es Gott den Feinden Davids antun, so und noch mehr. Bis morgen früh werde ich nicht einen einzigen von diesen Wandpissern übrig lassen. Also das ist ganz vulgäre Sprache. David bezeichnet alle Männlichen dieser Sippe von Nabal als Wandpisser und er entscheidet einfach, weil du mir nichts gibst, weil du dich nicht erpressen lässt, weil du mir keinen Dank erweist, werde ich alle Männer aus deiner Sippe und aus deinem Gehöft umbringen. Das ist ungeheuer gewalttätig, dass so eine Handlung, eine Undankbarkeit gleich mit dem Ausrotten aller Männer bestraft wird. Und es wurde nur dadurch verhindert, dass die Frau von Nabal, nämlich Abigail, sich dahin geht zu David und sich vor ihm niederwirft und ihm huldigt und sagt, bitte tu es nicht, verzeih meinem Dummkopf, meinem Mann, der ist ein Dummkopf und so weiter. Und dann lässt David davon ab. Nabal stirbt einige Zeit später eines natürlichen Todes und dann lässt David sofort die Abigail zu sich holen und sagt, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Und da denke ich, was will denn eine Abigail dagegen sagen, wenn da so ein gewalttätiger Mann ist, der ja umgeben war. David war umgeben von 400 Outlaws, von ganz kriminellen Leuten, die Schulden hatten, die total voller Wut und Zorn steckten. Wenn man von so einer Bande umgeben ist und jetzt, und dieser David sich nimmt, was er will, mit Gewalt, und jetzt will er mich als Frau. Ja, was will ich denn da dagegen sagen? Also eine ganz, ganz schwierige Situation hier für Abigail. Irgendwann zieht sich David ins Gebiet der Philister zurück und lässt sich sozusagen vom Philisterkönig beschützen. Der möchte dafür, dass David Raubzüge unternimmt gegen Israel, gegen Juda. Und David sichert ihm immer wieder zu, ja, das mache ich, ich überfall die Israeliten und ich beraube sie. In Wirklichkeit hat David das nicht gemacht, sondern er hat andere Städte und andere Länder überfallen und ist dort eingefallen wie ein Raubritter, wie ein Terrorist und hat grausamste Raubzüge unternommen. Es heißt, von dort aus unternahm David mit seinen Männern Raubzüge gegen die Geschuriter, die Amalekiter und so weiter, die von alters her das Gebiet bis nach Schur bewohnten. Bei diesen Überfällen ließ David weder Mann noch Frau am Leben, aber die Schafe, Rinder, Esel, Kamele und auch die Kleidung nahm er als Beute mit. David ließ niemand am Leben und brachte auch keinen Gefangenen mit nach Gat, weil er verhindern wollte, dass sie gegen ihn aussagten. So machte David es während seiner gesamten Zeit bei den Philistern. Damit der Philisterkönig nicht herausfindet, dass David anstatt in Judäa in andere Städte einfällt, hat er alle Zeugen, alle Gefangenen umgebracht. Dieser Mann macht keine Gefangenen. Der tötet Männer und Frauen, einfach um Beute zu machen, einfach um deren Besitz sich anzueignen. Auch das ungeheuer grausam und gewalttätig. Und dann kommt die sehr bekannte Geschichte mit David und Uriah, beziehungsweise David und Bathseba. David ist zu Hause, seine Männer sind im Krieg an der Front und David ist auf seinem Flachdach und beobachtet ein paar Dächer weiter eine Frau, die badet, wahrscheinlich ist sie nackt. David wird richtig geil und möchte diese Frau haben. Er schickt seine Soldaten hin und lässt diese Frau zu sich holen. Er vergewaltigt sie, dann schickt er sie zurück. Die Frau stellt fest, sie ist schwanger, teilt David das mit und jetzt hat er ein Problem. Denn nicht die Vergewaltigung war das Problem, sondern dass David sich am Besitz dieses Uriah, also dem Ehemann der Bathseba, vergriffen hat. Das war das Strafbare. Und jetzt musste David verhindern, dass das rauskommt. Und er versucht dann, Uriah heimzulocken, gibt ihm Heimaturlaub mit der Hoffnung, dass er dann sozusagen mit seiner Frau schläft. Und wenn sie dann eben die Schwangerschaft bemerkt wird, dann gilt sie als Schwangerschaft von Uriah. Das klappt nicht. Daraufhin lässt David Uriah töten, nimmt Bathseba, die er gerade noch vergewaltigt hat, zu seiner Frau. Sie muss also ihren Vergewaltiger heiraten und jetzt ist alles in Butter. Jetzt schlafen die miteinander und das Kind, das jetzt gezeugt wurde, die Schwangerschaft gilt jetzt als von David und als legitim, denn jetzt ist sie ja die Frau von David. Auch als Vater gibt David keine besonders gute Figur ab. Er lebt in seiner Familie große Brüche und große Zerwürfnisse. Sein ältester Sohn Amnon wird selbst zum Vergewaltiger, indem er seine Stiefschwester Tamar vergewaltigt. Der Bruder von Tamar, also ein Stiefbruder von Amnon, ein weiterer Sohn Davids, rächt seine Schwester und tötet Amnon. Danach zettelt er einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater an, vertreibt David aus Jerusalem und macht sich selbst zum König. Und um seinen Vater so richtig zu schänden, stellt er auf der Dachterrasse des Palastes ein Zelt auf und holt alle Nebenfrauen Davids herzu und vergewaltigt sie vor aller Augen. Es heißt in 2. Samuel 16, Vers 22, so wurde auf der Dachterrasse des Palastes ein Zelt für Absalom aufgeschlagen, vor den Augen von ganz Israels, ging Absalom hinein und schlief mit den Nebenfrauen seines Vaters. Und als es ans Lebensende von David geht und er auf dem Sterbebett liegt, hat David noch drei Anweisungen an seinen Sohn Salomo und sagt, drei Dinge musst du für mich noch tun. Und von den drei Dingen sind zwei Anweisungen, dass Salomo Rache üben soll. David hat zwei Menschen versprochen, sie nicht zu töten. Sie hatten sich an ihm versündigt, sie haben ihn mal hintergangen und so weiter und da haben sie sich entschuldigt und sind umgekehrt und David hat gesagt, okay, gut, ich töte euch nicht. Und jetzt kommt auf dem Sterbebett nochmal die Rachegelüste hervor und er sagt zu Samuel, du bist ein kluger Mann und weißt, was du mit ihm tun musst. Sorge dafür, dass sein graues Haar blutig zu den Toten kommt. Das ist David auf dem Sterbebett. Sein letzter Wunsch ist, dass nochmal Blut vergossen wird und Rache an Einzelpersonen geübt wird. Tja, und wenn man sich diese ganzen Geschichten so vor Augen malt, wenn man sie nochmal durchliest, dann gibt David ein wirklich zwiespältiges Bild ab. Neben an dem Positiven ist David eben auch ein Vergewaltiger, ein großer Gewalttätiger, ein blutrünstiger Mensch, eine schwierige Vaterfigur, der Brüche mit den eigenen Söhnen erlebt. Er ist rachsüchtig und machtsüchtig bis zu seinem letzten Atemzug. Und an dieser Stelle der kurze Hinweis, dass Movecast durch Spenden finanziert wird. Wenn euch Movecast gefällt, wenn euch das immer wieder inspiriert und für euch brauchbar ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diese Arbeit auch finanziell unterstützt. Ihr könnt das tun durch eine einmalige Spende oder auch durch eine regelmäßige Spende über eine längere Zeit, diesen Podcast finanziell unterstützen. Oder auch diesen Podcast dadurch voranbringen, dass ihr auf den sozialen Medien oder im Bekanntenkreis immer wieder auf Movecast hinweist oder es weiterleitet oder andere dazu einladet, sich doch das mal anzuhören. Also vielen Dank für eure Unterstützung auf vielfältige Art und Weise für Movecast. Und die Frage ist nun, wie gehen wir mit diesen Geschichten um? Was heißt das jetzt für unser David-Bild? Wie gehen wir mit diesen Textstellen um? Und ich möchte da ein paar Gedanken noch dazu schildern. Zum einen müssen wir uns bewusst machen, dass Gewalttätigkeit einfach ein Teil des Alten Testaments ist. Das Alte Testament hat friedenstheologische Ansätze. Die Idee von Shalom ist eine großartige Idee. Wir haben aber auch andere Stimmen im Alten Testament. Die Bibel ist vielstimmig. Sie ist nicht so einstimmig, wie wir das gerne hätten. Und wir finden im Alten Testament auch Gott als Kriegsgott. Einer der Titel Gottes ist Jahwe Zebaoth, Herr der Heerscharen. Mit 285 Vorkommen ist Zebaoth die häufigste Gottesbezeichnung im Alten Testament. Und Zebaoth kommt vom hebräischen Sabah und meint das Heer, die Armee. Und es heißt die große Armee Zebaoth, also Herr einer Heerschar, Herr der ganzen Armee, Herr des ganzen großen Heeres. Dieser Titel macht Gott zu einem Kriegsgott, der dem Heer vorsteht, der Gott der Armee, der Gott des Heeres. Und darum wundert es nicht, dass die großen Helden des Alten Testaments eben auch Kriegshelden waren. Und je mehr Feinde einer umbringt, ein umso größerer Kriegsheld war er und umso mehr hat er den Willen Gottes getan. Die Mehrstimmigkeit in Bezug auf David hat aber noch andere Gründe. Wir haben im Buch Samuel kein einheitliches Buch vor uns. In diesem Buch kommen mehrere Erzählstränge zusammen. Wir haben zum Teil dieselbe Geschichte zweimal erzählt, aber so unterschiedlich, dass die sich nicht harmonisieren lassen. Und wir haben königsfreundliche und königskritische Stellen. So heißt es zum Beispiel an manchen Stellen, dass Gott sich ganz negativ über den König äußert und sagt, der Wunsch nach einem König ist eigentlich der Abfall von Jahwe. An anderen Stellen wird der König begrüßt und werden ihm große Verheißungen gemacht und am Ende kommt sogar der Messias aus dem Geschlecht des Königs. Also sehr unterschiedliche Stimmen und deswegen natürlich auch eine unterschiedliche Darstellung von David. Zum Dritten muss man sich bewusst machen, dass der Satz, David ist ein Mann nach Gottes Herzen, eigentlich in den meisten Fällen falsch verstanden wird. Dieser Satz bedeutet nicht, dass Gott besonders begeistert von David ist und dass David über ganz viele positive Eigenschaften und Qualitäten verfügt. Der Ausdruck ein Mann oder jemand nach meinem Herzen, den kennen wir auch aus babylonischen Texten und dort ist das ein Fachausdruck dafür, dass ein König oder Gott jemanden ganz eigenständig auswählt. Saul wurde gewählt, weil es der Wunsch des Volkes war und dann wurde das Los geworfen. David, der entspricht nicht dem Wunsch des Volkes, da wurde auch kein Los gewählt, sondern Gott selbst, ganz eigenständig, hat diesen Mann gewählt. Der Begriff Herz hat also mehr den Sinn von Wille oder Wahl. Er ist meine Wahl und nicht eure Wahl. Und es ist gar nicht gesagt, dass das eine gute Wahl war. Vielleicht wollte Gott ihnen auch zeigen, was sie sich einbrocken mit einem König. Also wir dürfen von diesem Mann nach meinem Herzen nicht auf eine Begeisterung Gottes für David schließen oder auf besonders gute Eigenschaften. Eine weitere Sache, die ich hier aus diesen Davids Geschichten mitnehme, ist, dass ich mein Gottesbild vom Sohn Davids, also von Davids Sohn prägen lasse und nicht von David. Davids Sohn ist Jesus. Jesus zeigt mir, wer der Vater ist und wie der Vater ist. Jesus ist und bleibt die vollkommene Offenbarung von Gottes Charakter. Gott ist nicht wie David, Gott ist wie Jesus. Solche Geschichten, die ich hier lese, führen mich umso mehr zurück zu einem Christus-zentrierten Glauben. Sie führen mich zurück zu Jesus, der am Kreuz seinen Feinden vergibt und seine Hände allen gegenüber ausstreckt. Das prägt mein Gottesbild und nicht die Davids Geschichten. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ich will trotzdem etwas von diesen Geschichten lernen. Dort, wo David sich vorbildlich verhält, möchte ich mir das auch zum Vorbild nehmen und sagen, was kann ich lernen von seiner Treue, von seiner Hingabe, von seiner Leidenschaft, von seiner Tapferkeit und von seinem Mut. Und dort, wo David total daneben liegt und furchtbare Dinge tut, da möchte ich mir von diesen Dingen warnen lassen, aufschrecken lassen, mir deutlich machen, wie nah manchmal Gut und Böse beieinander liegen, wie sich das im eigenen Leben vermischt. Die Davids Geschichte befreit mich auch ein bisschen von den vielen Superlativen, von denen die Welt geprägt ist, wo jeder die schönste Seite von sich zeigt, wo wir das Beste von uns in den sozialen Medien präsentieren und eine Welt, die geprägt ist von der endlosen Selbstoptimierung, wo Menschen unter ungeheuer viel Druck sind durch die gesellschaftlichen Anforderungen, durch die familiären Anforderungen, durch die beruflichen Anforderungen und jetzt auch noch durch geistliche Anforderungen. Ich finde Veränderung Jüngerschaft, Charakterveränderung, etwas ganz Wichtiges. Aber ich möchte am Ende nicht dauernd unter Druck sein, dass ich mich noch mehr selbst optimieren muss, damit mich Gott gebrauchen kann, damit ich endlich der bin, der ich sein soll. Ewig Idealen nacheifern, an denen ich am Ende wieder scheitere und zerbreche. Gott hat einen David mit seiner Vielseitigkeit benutzt, also seinen schlechten Seiten und seinen guten Seiten. Und in den David, ich glaube, da passen wir alle ein paar Mal rein, in seine Gewalttätigkeit und in seine Blutrünstigkeit und in seine schlechte Erziehung. Steht er, ich bin ein guter Vater und ich bin manchmal ein furchtbarer Vater. Ich bin ein guter Ehemann und manchmal ein schrecklicher Ehemann. Ich bin ein netter, liebenswerter Mitbürger. Manchmal bin ich ein zorniger, bosartiger, neidischer Mensch. Ich habe auch beide Seiten an mir. Aber die David-Geschichte zeigt mir, dass ich mich nicht bis zu Ende optimieren muss, dass Gott mich auch jetzt schon und heute gebrauchen kann, segnen kann und zum Segen machen kann. Das lerne ich auch von dieser Davids-Geschichte. Und zum Schluss vielleicht der allerwichtigste Punkt. Ich wünschte mir, wir würden diese Texte mit mehr Abstand lesen. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was wir da eigentlich lesen. Ich wünschte, wir würden beim Bibellesen zwischendurch mal einen Schritt zurück machen und uns fragen, Augenblick mal, was lese ich da eigentlich für eine barbarische Geschichte? Wenn so Zeug wirklich passieren würde heutzutage, eben durch einen IS oder ein Hamas, wir wären schockiert, wir würden Gott bitten, er möge dem ein Ende bereiten. Aber in der Bibel passieren die Dinge bei David und irgendwie haben wir so komische innere Rechtfertigungsmechanismen für das Barbarische, was da geschieht, für diese Gewalt, die hier geschieht. Und diese Rechtfertigungsmechanismen, die kommen einerseits dadurch zustande, dass wir uns sagen, ja, wenn David so die Heiden überfällt und die massakriert, die haben es ja irgendwie verdient, das sind ja Sünder, das sind ja Gottlose, das sind ja Götzendiener. Also da haben wir irgendwie so innerliches Verständnis dafür, dass die ausgerottet werden. Und wenn es aber an Israel passiert oder an guten Menschen, dann denken wir, das darf ja nicht sein, das ist ja ganz furchtbar, da muss Gott eingreifen. Und dann sind es halt solche Stellen wie 1. Könige 15, ich lese es nochmal, denn David hatte Zeit seines Lebens getan, was Jahwe gefiel und ihm in allen Dingen gehorcht, außer in der Sache mit Uriah, dem Hethiter. Solche Bibelstellen erregen den Eindruck, David hat alles richtig gemacht, Gott war mit allem einverstanden, alles hat Jahwe gefallen, was David tat, er war völlig gehorsam, außer in der einen Sache mit Uriah. Und dann wird David so herausgestellt, weil er hat ja Buße getan, ihm hat das ja leid getan mit dem Uriah und jetzt ist dann alles in Ordnung, weil er für die eine Sache Buße getan hat, ist alles gerechtfertigt. So ein Vers führt dazu, dass alles innerlich gerechtfertigt wird, was David macht. Diese Rechtfertigungsmechanismen führen dazu, dass diese furchtbaren Texte ihre ganz natürliche, verstörende Wirkung verlieren. Mit dieser David-Logik, dass alles war gut, was er gemacht hat, außer der einen Sache, wundert es mich nicht, dass Christen in den USA einen Donald Trump wählen. Da funktioniert es genau auf der gleichen Ebene. Eigentlich ein furchtbarer Typ, der ganz viel Schlimmes macht, unzüchtig ist, ein Gauner ist, ein Halunke ist, ein verlogener Typ ist, aber weil er gegen Abtreibung ist, weil er gegen Schwule ist, weil er die Christen protegiert, wird ihm alles verziehen, wird alles gerechtfertigt, wie bei einem David. Wir müssen diese fatale Rechtfertigungslogik, die bei der Person von David so stark vorhanden ist, die müssen wir aus den Köpfen rausbekommen. Sonst passiert es uns immer wieder, dass Pastoren, Priester, geistliche Leiter gerechtfertigt werden und mit gewissen Dingen durchkommen, weil wir denken, es ist ja der Mann Gottes, er ist ja der Gesalbte, er macht ja so viel Gutes, dann müssen wir es auch rechtfertigen, dass sie sich bereichern, dass sexueller Missbrauch stattfindet, dass sie Macht ausüben, dass sie Menschen unterdrücken. Das darf einfach nicht sein. Wir müssen rauskommen aus dieser Rechtfertigungslogik, die Idealisierung von David mit sich bringen und die solche Verse mit sich bringen, wo alles gut geheißen wird, was David getan hat, außer so ein paar Ausnahmen. Sonst sind so auch bei Donald Trump, bei manchen Leitern, die Dinge nur die Ausnahme, aber der Großteil ist ja ganz wunderbar und funktioniert wunderbar bei ihnen. Die Dinge waren bei David nicht zu rechtfertigen und sie sind auch bei geistlichen Leitern und bei Priestern nicht zu rechtfertigen, egal wie gesalbt sie sind und sie sind auch bei Donald Trump nicht zu rechtfertigen, egal wie viel ihn wählen wollen. Wir gewinnen unsere Ethik, wir gewinnen unseren Maßstab für richtig und falsch, wir gewinnen unseren Maßstab für Leitung und Verantwortung von Jesus Christus und nicht von einem David und seinen Geschichten. Und damit sind wir am Ende von Movecast. Danke, dass ihr dabei wart. An dieser Stelle auch noch die Information. Am 4. Mai gibt es wieder ein Movecast live für alle, die im Umkreis von Lörrach und Basel leben. Wenn ihr wieder Interesse habt, da dabei zu sein, ein Treffen, ein Sammeln von Menschen, die progressiv glauben und geisterfüllt leben wollen, die sich Gedanken machen wollen über Kirche der Zukunft, über Glaube der Zukunft, dann seid ihr herzlich eingeladen. Meldet euch über info@movecast.de. Aber wirklich nur, wenn ihr aus dem Landkreis Lörrach kommt, hier aus der Nähe wohnt. Ich will jetzt nicht Leute aus ganz Deutschland sammeln, aber hier aus der Gegend, dann würde ich mich freuen, euch kennenzulernen. Meldet euch am 4. Mai zu Movecast Live. Das war Movecast für heute. Seid gesegnet, be blessed, bis bald, bye bye.